Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo Maigi.
Hallo Nico.
Heute mal wieder eine Folge in unserem Rollenspiel-Podcast, wo wir über Rollenspiel reden und nicht über Star Wars. Verrückt, oder?
Generell mal wieder eine Folge Podcast.
Eigentlich war ja meine Idee, dass wir abwechseln Star Wars und Rollenspielkram, aber irgendwie hat Star Wars die Überhand gewonnen, ich weiß auch nicht. Da müssen wir jetzt im neuen Jahr als guten Vorsatz rangehen, dass wir das ändern. Und ja, wir hatten noch eine kleine Pause, weil wir Weihnachts-Winterpause gemacht haben und ich denke, es wird auch langsam erst wieder anlaufen. Also es wird jetzt nicht jede Woche wieder eine Folge kommen, wir haben noch genug andere Dinge zu tun, aber heute wollten wir über Sünden reden. Wir hatten ja schon zwei Sünden-Podcasts, aus denen wir zwei Sünden-Videos gemacht haben. Und vor kurzem hast du erst ein Video gemacht zum Thema, wie man sich als spielende Person bei der Spielleitung einschleimen kann, was man machen kann, damit DSL glücklich ist. Und ich denke, daraus können wir auch mal, also wir können mal den Gegenentwurf bauen. Denn wir brauchen noch ein drittes Pen-Paper-Sünden-Video. Wir hatten Designer, wir hatten SLs, wir brauchen noch die Spielenden. Wir brauchen noch die SC-Sünden. Im Lab hatten wir sie schon, aber nicht im Pen-Paper. Und die Grundlage ist mal wieder ein Podcast, wo wir brainstormen, euch daran teilhaben lassen und auch gerne Kommentare von euch annehmen, was in so ein Video gehört. Also Maigi.
Ja?
Was ist für dich das Schlimmste, was ein Spieler, eine Spielerin am Spieltisch machen kann? Oder was dir passiert ist bisher als
aus
SL?
Aus der Perspektive als SL. Das war jetzt nämlich eine wichtige Frage, weil es gab auch Dinge, die andere Leute als Mitspielende gemacht haben, die mich furchtbar angekekst haben, aber da war ich selber Spielende.
Das ist nochmal ein anderes Video wahrscheinlich, ja. Oder? Das geht wieder in den Edgelord-Bereich jetzt rein, oder? Wo wir auch schon mal ein Video zu gemacht haben.
Vielleicht, oder halt auch die Leute, die einfach immer im Rampenlicht stehen müssen. Wo dann der Rest irgendwann nur noch Däumchen dreht. Das ist auch als SL sehr nervig. Ich glaube, das, was mich persönlich am meisten angefuchst hat und mich emotional gepiekst hat, ist jemand, der ewig das Maul nicht aufbekommt, um zu sagen, was einem gefällt oder nicht, aber dann hinterher einem einen Vortrag hält, wie man es hätte besser machen sollen.
Okay. Das ist ein jüngeres Beispiel, oder?
Die unhilfreiche "Ich hätte das aber besser gemacht" Person.
Ja, die dann auch dich beiseite nimmt und ganz unbedingt ein Vier-Augen-Gespräch möchte.
Ja, und wie ich andere Spielende besser handle oder so etwas. Folgendes. Ich bin keine perfekte Spielleitung. Das ist niemand. Ich habe halbwegs gute Erfahrung, glaube ich, inzwischen. Mhm. Und ich habe ein paar Dinge, in denen ich recht gut bin. Ich kenne auch durchaus meine Schwächen. Und ich bin auch... Ich bin nicht so gut mit Kritik, aber ich habe viel geübt und inzwischen kann man ja sagen, oh, ich hätte gern lieber das und das und ich hätte lieber davon und dergleichen. Bei mir kommt es wirklich darauf an, wie man das macht. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich meine, du hast dir ja schon da sehr viel Mühe gegeben und viel investiert und sonst irgendetwas, aber ich hätte es besser gemacht. Das finde ich, also, das ist eine Mischung aus Undankbarkeit und schlechtem Stil.
Ich wollte gerade fragen, was es für dich von konstruktiver Kritik unterscheidet, aber okay, das hast du gerade beantwortet. Mhm. Undankbarkeit, Überheblichkeit.
Ja, und vor allen Dingen auch ein richtig schlechter Zeitpunkt, wenn alles schon gelaufen ist. Mm.
Und wenn du gleichzeitig aber trotzdem im Stress bist, um eine andere Session vorzubereiten.
Ja.
Du bist ja auch jemand, der leicht sich davon die Laune versauen lässt, oder? Und das wirkt sich dann auch aus auf das, was du den Tag über noch machst.
Das ist aber, wie gesagt, das ist das, was mich persönlich am meisten angefuchst hat, wenn Leute ihre Kritik an der SL auf so eine unkonstruktive und arrogante Art und Weise äußern. Es ist okay, keinen Spaß zu haben an der Spielrunde. Das tut auch weh, aber das kann ich absolut akzeptieren. Dann sage ich, oh, das tut mir leid, aber ich werde nicht wütend. Oder zu sagen, ich würde mir eher wünschen, dass es so und so ist. Dann sage ich meistens auch, oh, das... tut mir leid. Und dann ändere ich es.
Aber Feedback ist ja eigentlich ganz gut.
Ja,
also vor allem, wenn Leute ruhig sind. Du kannst ja nicht in sie reingucken. Du hast ja oft Spielende, die da sitzen und nichts sagen. Und du denkst dir, oh mein Gott, das muss ja furchtbar für die Person sein. Und dann sagt sie nachher, das war die beste Runde meines Lebens. Obwohl sie überhaupt nichts beigetragen hat. Einfach nur, weil sie eine passive Person ist, die davon zehrt, dass sie einfach dabei ist. Das gibt's ja oft genug. Das haben wir in fast jeder Runde haben wir so eine Person gehabt, oder?
Ja, die Sache ist, dass ich da häufig... Also wenn ich das schaffe, das umzusetzen, einfach regelmäßig Check-ins mache mit Runden. So, alles okay? Und dann reicht es, wenn die Person einen Daumen hoch zeigt oder einen Daumen quer, wenn es so eher mehr ist. oder mit dem Schulterzucken und ja.
Ich finde, das ist auch keine Sünde, ne? Passiv sein. Das ist einfach ein Spielstil. Und wenn man, wenn das DSL weiß und sich dann nicht Vorwürfe macht oder irgendwie Sorgen, dann ist es ja auch alles in Ordnung.
Und auch die anderen Mitspielenden. Ich habe zum Beispiel, ich hatte jetzt einen Job mit dem Oliver Hoffmann und der meinte, er hatte immer das Gefühl, dass er Erik das Spotlight klaut, als er bei den 7 Gezeichneten dazugekommen ist, weil Erik so wenig gesagt hat in seiner Rolle. Und ich meinte, das war, glaube ich, alles in Ordnung so. Und wir haben mit Erik da auch öfters drüber geredet. Aber Oliver wusste das nicht.
Ja.
Das heißt, da habe ich dann gemerkt, man sollte das auch unter allen Leuten am Spieltisch kommunizieren, weil dann teilweise die Mitspielenden vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben.
Ja. Vor allem, er war ja Gaststar, er darf ja der Spotlight klauen. Aber das ist ein guter Punkt. Also es ist viel schlimmer, sich ständig in den Mittelpunkt zu drängen, als zu passiv zu sein. Ne? Also ich habe viel öfter das Problem, dass Leute alles an sich reißen oder ständig alle unterbrechen, inklusive der SL. Das ist was, wo ich überhaupt gar nicht mit gut umgehen kann. Auch als Mitspieler, wenn die SL, also wenn du vor allem, ständig unterbrochen wird. Du versuchst also ich unterbreche dich hier im Podcast auch oft, ich weiß, aber wir sitzen hier nebeneinander und wir...
Und ich kann ihn zur Not hauen.
Genau, und wir beenden ja auch gegenseitig unsere...
Sandwiches?
Genau. Also ich weiß ja, wann du einen Gedanken zu Ende geführt hast und obwohl du noch im Fluss bist, kann ich ja manchmal einhaken, ohne dass ich dir wirklich was wegnehme. Aber wenn du gerade dabei bist, als SL eine Szene zu beschreiben und dann brüllt dir jemand die ganze Zeit rein, wenn du versuchst, Stimmung aufzubauen.
Ich wollte gerade sagen, das ist deine SC-Sünde Nummer 1, Stimmung zerstören,
Stimmung zerstören, genau. Ja. Das macht mich manchmal beim Schneiden später, wenn ich die Livestreams der Let's Plays aufbereite und merke, du baust gerade massiv tolle Stimmung auf, ich lege Musik drunter, dann macht mich das richtig fertig, wenn jemand dann einen dummen Witz bringt und das einfach so implodiert. Und dann bin ich auch rigoros beim Schnitt, dann fliegt das raus. Ja, dann hat die Person Pech gehabt, ihr lustiger Witz ist dann nicht mehr für die Nachwelt erhalten, weil die Stimmung ist mir deutlich wichtiger. Und ich merke mir das dann auch. Ja, und lass das in künftige Casting-Entscheidungen einfließen.
Ja, natürlich. So eine Strichliste?
Im Kopf. Erstmal sollte man mit den Leuten drüber reden.
Ja. Ja.
Und sie bitten, das zu lassen. Das ist ja immer Kommunikation, ne? Die Lösung ist immer Kommunikation. Und wenn das nichts bringt, dann ist die Lösung, die Gruppe wechseln. Aber ja, für mich ist das Schlimmste, wenn jemand sich so viel Mühe gibt, Stimmung aufzubauen und du untergräbst das. Das finde ich unglaublich respektlos. Hatten wir gerade erst neulich. Auch durch Alkohol, ne? Also wenn da jemand ist, der einfach mal hackedicht ist, das kann ich, oder egal welche Form, welche Substanzen in dem Blut sind von der Person im Kreislauf, das geht nicht. Also gerade wenn es eine Streamrunde ist, natürlich umso weniger, wenn sich die Gruppe darauf geeinigt hat, dass man betrunken oder besoffen oder bekifft Spiel leitet, okay. Das hatten wir auch schon in einer der Sünden, ne, wo das DSL das nicht sein sollte. Ich finde, niemand sollte es sein am Tisch.
Ja.
Außer ihr habt das unter euch so ausgemacht, ne, aber ich kann das überhaupt nicht ab.
Also für mich ist es so, die Mitspielenden, wenn sie was trinken wollen zum Beispiel, ist das für mich okay, solange sie nicht wirklich betrunken sind. Mhm. Also so maximal beschwipst. Alles andere finde ich, blöd gesagt, einfach respektlos. Also ich hatte auch schon Runden, wo wir alle ein bisschen mehr betrunken waren, aber da waren wir Anfang 20 und haben alle Geisteswissenschaft studiert und billigen Rotwein getrunken und dann hat das dazugehört, ja.
Verstehe.
Vampire the Masquerade Abende. Ohne Alkohol haben wir die Regeln nicht verstanden, mit Alkohol hat es uns dann nichts mehr ausgemacht.
Ach so.
Und solche Dinge. Aber zum Beispiel für mich ist es ein No-Go als SL zu trinken, weil ich brauche alle meine geistigen Fähigkeiten für diesen Job.
So viele Sünden fallen mir übrigens gar nicht ein. Ne? Beim LARP ist das eine viel größere Bandbreite. Und ich habe mir vor kurzem nochmal das SC-LARP-Sünden-Video angeschaut. Und ich würde diese Sünden heute gar nicht mal unterschreiben. Also zum Beispiel habe ich es da als Sünde bezeichnet, wenn man eine beschissene Gewandung hat. Und damit war aber wirklich gemeint, einfach kein Geld in die Gewandung stecken.
Ja, ich glaube, das Beispiel war doch ein Stretch-Laken.
Ein Stretch-Laken. Ja.
Ja.
Oder wenn man eine Rolle spielt, die nicht zu einem passt. Und das ist ja ziemlich elitär eigentlich. Ne? Also heute würde ich das vielleicht anders formulieren. Das ist ja schon 10 Jahre alt, das Video.
Sind wir nicht mehr ganz so eingebildete Säcke wie da?
Ich glaube, wir sind immer noch eingebildete Säcke, aber nicht mehr ganz so. Du hast völlig recht. Aber das, wie gesagt, das lässt sich ja nicht übertragen. Ja, auch Sicherheitsbedenken sind Sachen, die man im Lab hat, aber am Pen-Paper-Tisch, naja, du könntest mit zu scharfkantigen Würfeln würfeln.
Naja, was es auch gibt, ist ja sozusagen die psychologische Sicherheit. Mhm. Wenn man sich darauf geeignet hat, dass bestimmte Themen nicht angespielt werden, ich kläre mit meinen Runden inzwischen in der Regel, wenn es nicht einfach nur ein One-Shot ist mit Leuten, die ohnehin wissen, wie ich spiele oder so, durchaus ab, welche Themen auf keinen Fall vorkommen werden. Und frage auch zum Beispiel, wenn es romantische Szenen mit NSCs gibt oder sonst irgendwie, welche Regel wollt ihr? Ich bin nicht bereit, quasi hier explizit was zu beschreiben. Ist es okay für euch, wenn wir quasi die Hollywood-Regel machen und dann schwenkt die Kamera weg, sobald geküsst wird? Ja, solche Dinge. Und wenn man sich da einmal drauf geeinigt hat auf so etwas, welche Themen kommen vor, welche Themen kommen nicht vor, dann sollte man sich auch dran halten. Mhm. Und dann nicht im Eifer des Gefechts irgendwie darüber hinwegbürsten und dann doch Dinge beschreiben oder mit reinbringen, wo man eigentlich dediziert gesagt hatte, das kommt nicht vor.
Jetzt sind wir wieder beim Edgelord.
Ja, ich oder einfach bei Unachtsamkeit. Ja. Es ist, manche Leute nehmen halt solche Regeln nicht ernst. Oder sagen, ja, das ist ja nicht ganz so wichtig, weil das ist ja jetzt nicht wirklich ein Problem. Mhm. Und das mag ich nicht. Und es gibt noch eine andere SC-Sünde, die ich anstrengend finde. Nämlich, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man einen bestimmten Beitrag zu der Spielrunde leistet. Wie zum Beispiel, ich kenne die Regeln, die meinen eigenen Charakter betreffen.
Ja.
Ich weiß, was meine Sonderfertigkeiten machen. Und ich weiß, wie die grundlegenden Würfelmechanismen sind. Und ich weiß, wie meine Zauber funktionieren oder so etwas. Und das dann einfach nicht der Fall ist. Das kann natürlich mal passieren, dass man einen beschissenen Tag hat und sagt, ich habe gerade alles vergessen, ich habe einen Blackout oder so. Aber wenn das immer wieder passiert, dann bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, dann habe ich aber auch keine Lust mehr, dieses System für dich zu leiten.
Wo steht denn nochmal Fingerfertigkeit? Ne? Wir hatten so eine Runde, wo ich glaube, jemand 5-mal in der Kampagne gefragt hat, immer nach der gleichen Sache, wo steht denn das auf dem Bogen? Und immer alle, das steht da, mittig, links.
Ja, oder wenn man schon ziemlich viel Cthulhu mit Leuten gespielt hat und dann so, wo finde ich denn die Fertigkeit? Ist so dieses, es tut mir leid, aber nach einem Jahr hätte einem auffallen können, dass das alphabetisch sortiert ist.
Okay, du hast auch wenig Geduld mit Leuten, die nicht so schnell im Kopf sind wie du, habe ich das Gefühl.
Aber ein Jahr, so. Nico!
Ja, okay.
Ein Jahr!
Okay. Verstehe. Ich finde aber, das gilt nicht nur für die Regeln. Wenn man sich einigt, in einer bestimmten Welt zu spielen, dann fände ich so wichtig, dass man diese Welt kennenlernt und zumindest die groben Gepflogenheiten. Und das hatten wir auch neulich in dem Video, wie man immersiver spricht. Ne? Ja. Also, dass man halt jetzt statt zu siezen oder so, wenn man sich darauf einigt. Und es sind so Kleinigkeiten, die Immersion brechen. Das stört mich auch, wenn Leute, in welchem Land spielen wir jetzt? Im Mittelreich? Ach so, okay. Und wie sind die Leute da so drauf? Ja, hier, liest das Buch.
Ja, nicht mehr. Das ist, also, wenn, man kann sich auch drauf einigen. Ich erinnere mich zum Beispiel, wo wir wieder bei Erik und den 7 Gezeichneten sind. Erik hat gesagt, du, ich habe keine Ahnung von Aventurien. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn du eine Kultur spielst, die keine Ahnung vom Rest von Aventurien
hat. Das ist der übliche Trick, dass man Leuten dann Firnelfen gibt, obwohl Firnelfen eigentlich mega schwer zu spielen sind.
Aber sie müssen nichts über den Rest der Welt wissen. Solche Dinge. Oder halt, ich spiele einen Charakter, der sich einfach für sowas nicht interessiert und halt nur sein eigenes Dorf kennt. Das ist vollkommen okay. Aber gerade zum Beispiel bei Welten, die gut und etablierte Fan-Wikis haben. Hm. Da ist dann eben nicht mal, ach, ich hab ja die Bücher nicht. Du brauchst nur hier 5 Minuten investieren, um die paar Sachen zu lesen. Ja, ich weiß, manchen Leuten fällt es schwer, so Informationen aufzunehmen oder so etwas. Aber mir fallen auch manche Dinge schwer und ich bin bereit, sie zu tun, um zu einem gemeinsamen Hobby beizutragen.
Das müssen ja gar nicht so obskure Welten der Venturien sein. Es kann ja auch sowas sein wie Star Wars oder Star Trek oder Herr der Ringe oder sowas. Da ist es wirklich nicht schwer, sich die Grundlagen. Es reicht, wenn man sich die Filme anschaut. Aber wenn man jemand bei einer Runde mitspielen will und nicht mal da die Grundlagen kennt, das ist nervig.
Ich erinnere mich, wie wir gesagt haben, Leute, die Avatar Legends mitspielen wollen, müssen zumindest die Serie Last Airbender oder Legend of Aang, je nachdem, geschaut haben. Und wie dann Patricia wirklich das sich in Höchstgeschwindigkeit Druckbetankung reingezogen hat, um mitspielen zu können.
Das ist jetzt aber keine,
Das ist keine Sünde, das ist das Gegenteil davon.
Ich meine, das ist auch keine Arbeit, ne? Das ist ja das Vergnüglichste, ja, was man mit seiner Freizeit machen kann.
Das eben. Ja. Und das kommt ja auch noch dazu, dass es inzwischen für ganz, ganz viele beliebte Rollenspielwelten auch haufenweise verschieden medial aufbereitete Varianten gibt, sich die Info zu holen. Du kannst ja auch Podcasts hören, du kannst Videos dir anschauen und so weiter und so fort.
Also. Wobei ich finde, viel von diesem Content ist Non-Content. Ne? Wenn Leute einfach nur eine Wikipedia vorlesen, dann möchte ich das nicht mit einem Klick belohnen. Dann gucke ich es mir halt in der Fan-Wiki an.
Aber ich denke mir, für manche Leute, denen es echt schwer fällt, Informationen aus Text rauszuholen, ist das vielleicht ganz gut.
Ja, trotzdem ist es Plagiat.
Ja? Aber ist es Plagiat, das vielleicht jemandem hilft? Ich schaue es mir auch nicht an.
Kommt drauf an, wer das Video macht und ob es gut ist und ob es einen Mehrwert hat zu dem Text, der schon existierte. Ne? Was mich noch viel, viel mehr nervt, als die Stimmung zu untergraben, ist, wenn sich die Spielenden gegenseitig untergraben. Also wenn, angenommen, Person A setzt etwas, was ihr Charakter machen möchte, und dann sagt Person B, Spieler B, nee, ich verhindere das oder ich will, dass das Gegenteil passiert. Und das ist ja so eine alte Impro-Theaterregel oder generell Theaterregel, dass man sich gegenseitig nicht sabotiert. Das kommt aber trotzdem immer wieder vor. Und das ist so eine Etikette, die, glaube ich, viele nicht kennen und die wir jedes Mal versuchen zu etablieren. Und ich finde, das ist eigentlich selbstverständlich.
Also mir ist das häufig untergekommen bei Leuten, die nicht aus der Pen-and-Paper-Szene kommen, sondern so aus der Influencer-Streaming-Szene und da nur bestimmte Runden gesehen haben, wo alle Charaktere Beef miteinander hatten. Und dann denken, das ist selbstverständlich für Pen and Paper.
Dass man gegeneinander kämpft. Ja. Also die auch mit PvP. Und wir hatten ja auch schon mal Stargäste sozusagen, die wir nie wieder einladen, die dann plötzlich das Messer ausgezogen haben und gesagt haben, aha, ich messer jetzt euch alle anderen ab. Wir haben uns angeschaut und gedacht, was ist jetzt passiert? Ne? Und er hat sich noch so gefeiert dafür, dass er hier konsequent Rollenspiel betreibt, weil er den Agenten spielt, der jetzt überlegen im letzten Moment noch den Phaser und das Messer zieht und alle anderen abmessert. Völlig grundlos. Es gab keinen Aufhänger dafür, es gab keinen Benefit für ihn. Er wollte einfach nur edgy sein. Und der hat da hier PvP ausgepackt, ohne dass es abgesprochen war.
Und meinte, dann bin ich hier der Einzige, der das Rollenspiel ernst nimmt. Mhm. Du findest da jetzt sehr, sehr harte Worte dafür. Ich habe auch kein Interesse dran, jetzt hier Erziehungsberechtigte im Pen and Paper für Leute. Also warum muss ich die Energie aufwenden, jemandem die Etikette zu erklären, wenn ich gar kein großes Interesse habe, mit dieser Person mehr Zeit im Hobby zu verbringen? Die Sünde, die du ansprichst, ist im Grunde ja auch eine von sich nicht an abgemachte Regeln zu halten. Aber in dem Fall geht es ja auch um Rollenspieletikette, die Leute, die sich in der Szene bewegen, kennen. Hm. Wie, dass man halt vorher klärt, ob es PvP in der Gruppe gibt oder nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, selbstverständlich. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, auf keinen Fall. Und dann muss man halt einen Konsens finden. Und wenn es eine Person gibt in der Gruppe, die sagt, nee, auf keinen Fall, dann ist es nicht.
Das ist auf jeden Fall eine rücksichtslose Geschichte. Ja. Also wenn du sowas machst, dann informier dich vorher, ob das zur Etikette gehört, ob das angemessen ist, ja. Selbst wenn du damit überraschen willst, vielleicht solltest du mal andere Leute fragen, ob das üblich ist. Mhm. Also sich in der Szene ein bisschen auskennen oder was so die Gepflogenheiten sind, das würde ich erwarten von Leuten heutzutage. Ist nicht mehr so schwer wie früher, dass man nur seine eigene Gruppe kennt und die restliche Rollenspielszene ist ein obskurer Schleier, den man nur vielleicht kennenlernt und lüften kann, wenn man im Rollenspielladen an der Theke abhängt und da ein paar Sachen aufschnappt. Nein, du kannst so viel Einblick in andere Runden problemlos gewinnen heutzutage. Da musst du nicht so ahnungslos da reingehen und so eine Scheiße machen.
Ja, also für mich ist es vor allen Dingen irgendwie ein Culture Clash zwischen den Leuten, die originär aus der Rollenspielszene kommen und Leuten, die es als Content Möglichkeit entdeckt haben, ohne, sag ich mal, diese Vorbildung zu haben. Aber das ist, da kamen sehr viele Problematiken mit einher, die ich nicht vorhergesehen habe, weil das ein blinder Fleck für mich war lange, dass manche Leute einfach diese über Jahre entwickelten Selbstverständlichkeiten nicht haben, dann logischerweise.
Das betrifft doch die wenigsten Leute, die uns jetzt zuhören. Gott sei Dank, schätze ich. Aber es ist ein Thema, das uns sehr umtreibt. Das ist ja auch eines der zentralen Themen des Films, den wir gerade drehen. Also diese Influencer-Treffen auf Kellerkinder-Problematik, nenne ich es jetzt mal. Und wie man da für den Kopf gestoßen wird und was da für Leute plötzlich ankommen, die in so einen Safe Space eindringen. Und wir haben das ja dann in dem Film an einem Beispiel aufgearbeitet, wo die Person dann am Ende gar nicht so ein großes Arschloch ist, sondern sie erstmal denken, oh, was ist das für eine blöde Kuh? Und dann ist die aber gar nicht scheiße. Weil wir versuchen, tolerant zu sein, auch wenn mir das manchmal schwerfällt. Und das Beispiel der Person, die halt wirklich ein Arschloch ist, der hat ja nur weiß nicht, so 10, 20 Sätze in dem Film. Mhm. Muffin FM. Natürlich können wir da noch mehr Szenen mit dem improvisieren. Mal gucken. Also wir haben zum Beispiel gesagt, es gibt eine Spielrunde, die sie sich auf dem Handy anschauen von denen. Die müssten wir auch noch drehen. Mhm. Und da kann er dann das Arschloch raushängen lassen. Aber
ich habe mit dem Schauspieler, der die Rolle jetzt wohl übernehmen wird, auch geredet und hat gesagt, ja, zur Vorbereitung habe ich schon angefangen, den und den Influencer zu schauen. Und dann ich so, oh mein Gott, das tut mir leid.
Hat er jetzt KuchenTV angefangen zu gucken? Oh nein.
Ich so, nein, das soll keine 1:1 Kopie sein. Das ist mehr oder also.
Er kann sie vorher nicht.
Es geht eher um den Archetyp. Mhm. Und also ich habe gesagt, bitte tu dir das nicht an, dir all diese Sachen anzuschauen.
Ja. Eine andere Sache, die ich noch hatte, ist, wenn man versucht, durch Metagaming Leute ins Spiel zu bringen und die das aber nicht checken, sondern einem dann vorwerfen, dass man irgendwie schlechtes Rollenspiel betreibt.
Ja. Dein Charakter sollte nicht so freundlich sein.
Ja,
oder weil, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir hier Paladin zusammenarbeiten. Warum ist dein
Paladin so nett zu meinem Ork? Damit du Spiel hast? Mein Charakter kneift gerade so wie in Gamers 2, ja, beide Augen zu, damit ihr diese Szene machen könnt? Wirf mir das nicht vor.
Ja.
Kümmer dich um deinen Scheiß. Ja, wie ich meinen Charakter spiele, geht dich nichts an. Das ist es eigentlich, was ich meine, ne? In das Spiel der anderen eingreifen. Ist ein No-Go. Jeder spielt seine Figur so, wie es ihm oder ihr passt. Erst wenn das in das Spiel der anderen Beteiligten eingreift, dann kann man drüber reden. Ansonsten geht es niemandem was an, wie man seine Figur auslebt. Oder?
Ja. Also das ist... Ich war als deutlich jüngere Person als heute vielleicht ein, zwei Mal auch mitschuldig an sowas. So, ach, ein Charakter aus der Region würde aber so gar nicht reagieren. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass du die Elfen richtig verstanden hast.
Doch.
Aber ich habe mich weiterentwickelt.
Das clasht jetzt mit dem anderen, dass ich sagte, ich wünsche mir, dass die Leute den Hintergrund kennen.
Hm.
Aber vielleicht kennen sie ihn ja auch und brechen ihn absichtlich, weil sie des Klischees müde sind.
Beziehungsweise, ich wünsche mir, dass die Leute den Hintergrund nicht kennen. Wenn sie ihn nicht kennen, dann ist es halt so.
Hm.
Dann bin ich müde. Sehr müde.
Ja.
Manchmal.
Ja, verstehe ich.
Aber nicht sauer.
Fällt dir noch was ein? Also jetzt so ganz allgemeine Sachen wie Übergriffigkeit am Spieltisch. Das war ja auch in der Sünden im Lab, ne, dass man kein Creep sein soll, aber das Pen Paper ist ja überall selbstverständlich.
Es ist keine Sünde, aber mir in dem Sinne, aber was durchaus auch schon mal in Spielrunden von mir vorgekommen ist, sowohl Pen and Paper als auch Lab, ist, dass Leute geklaut haben. Weil du bist ja in einem sehr vertrauensvollen Umfeld. Ja. Alle Leute haben ihren ganzen Kram auf dem Tisch, ihre Taschen liegen beieinander oder sowas. Und hinterher fehlt irgendetwas. Und natürlich weiß man dann nicht, wer es war. Und man will auch niemanden, mit dem man ausreichend vertraut oder der man ausreichend vertraut, mit dieser Person zusammen zu spielen, das vorwerfen. Ich wollte gerade sagen, das ist keine übliche SC-Sünde, aber wir waren vorhin bei, was ist denn das Schlimmste, was dir passiert ist?
Ja, okay, das ist schlimm. Es ist halt, wie du schon sagst, es ist keine SC-Sünde, es ist eine Sünde.
Ja.
Also wir können, es ist auch blöd, wenn einer den anderen umbringt, auf Spieltisch.
Ja.
Oder über ihn lügt oder ihn mit seiner Frau betrügt oder was weiß ich. Aber.
Ja. Eine SC-Sünde, die mich als SL auch aufregt, ist kontinuierliches Rules-Lawyering.
Mhm.
Es ist okay, mir zu sagen, eigentlich funktioniert das so. Einmal.
Mhm.
Und dann kann ich als LSL durchaus immer noch sagen, okay, danke, das wusste ich nicht, dann machen wir es so.
Ja.
Oder ist mir bewusst.
Aber egal.
Ich habe mich aber aus folgenden Gründen dafür entschieden, es anders zu handhaben.
Ja.
Um es schneller zu machen, realistischer zu machen, einfacher zu machen, überhaupt etwas möglich zu machen, was nach den Regeln gar nicht ginge, aber was meistens sogar zugunsten.
Mhm. Das nervt auch in YouTube-Kommentaren oder in Twitch-Chat-Kommentaren, ne?
Ja. Ich sage das auch oft, viele Leute, die Spiel leiten und viele Leute, die sich mit Rollenspielen auskennen, kennen sich mit einem Spiel aus, vielleicht zwei, vielleicht auch drei.
Aber nicht 50. Ja.
Ich mache immer mal wieder eine Liste, was ich schon alles geleitet und was ich alles gespielt habe und die wächst natürlich kontinuierlich und zuletzt waren es irgendwie 62.
Oh, wow.
Ja, habe ich für eine Fortbildung irgendwie zusammengestellt.
Ob du die 100 noch voll kriegst?
Bis wann ist die Frage von meinem Tod?
Solange es diesen Kanal hier noch gibt. Ja. Ich weiß nicht, irgendwann, also 100 verschiedene Systeme, ich weiß, es gibt 1000 verschiedene Systeme oder mehr, aber können die denn so viel Mehrwert haben irgendwann? Ne? Also kann es so anders noch sein? Kann so viel noch erfunden werden?
Weiß ich nicht. Also ich habe schon eine relativ große Bandbreite abgedeckt mittlerweile, aber das bedeutet eben auch, dass manchmal der Punkt ist, wo ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, wie etwas in diesem System versus das andere abgebildet wird, wenn ich sie nicht wirklich kontinuierlich spiele. Und dann ist es so dieses so Moment, Initiative in diesem System. Es ist ein W10-System. Ist da Initiative, ich würfel ein W10 und dann kommt was drauf? Oder ich würfel einen Pool an W10? Mhm. Oder Moment, okay. Ist es eins von denen, wo es mehrere Optionen gibt und ich muss mich für einen entscheiden, wie bei Warhammer Fantasy Roleplay?
Ich verstehe, was du sagen willst.
Danke. Ich atme tief durch und unterbreche mich.
Das ist übrigens nicht nur Rules Lawyering, es ist ja auch Fluff Lawyering manchmal. Ne? Ich hatte eine Sache, die sich bei mir eingebrannt hat, also generell Klugschiss, ja. Hatte ich auf einer Con mal, dass ich ein Abenteuer geleitet habe und da kam halt ein Zwergenholzaufzug vor in einem Zwergenbinge. Mhm. Und dann meinte die spielende Person mir zu erklären, dass dieser Aufzug, so wie ich ihn beschreibe, aber mechanisch keinen Sinn ergeben würde. Und wie funktioniert denn das, dass man den rufen kann? Also wie soll das gehen, dass da ein Knopf ist, der diesen Aufzug ruft? Ne? Und wollte er das von mir mechanisch erklärt kriegen? Und ich bin nun mal einfach kein Ingenieur. Und mir ist das auch völlig egal. Dieser Aufzug hat einen dramaturgischen Sinn und keinen simulationistischen in meiner Welt. Und ich bin dann versucht zu sagen, weißt du was, ist der halt nicht da? Ja, dann muss sie jetzt da runterspringen. Mir egal. Also ich sehe auch nicht den Mehrwert dieser Diskussion. Also warum werde ich das gefragt? Was hat die Person davon, außer um zu zeigen, dass sie ein höheres Verständnis von Ingenieurskunst hat als ich.
Das ist die eine Option. Oder ist es eine Person, die es wirklich interessiert, die aber nicht gut darin ist, das rüberzubringen.
Das könnte auch sein. Oder die wissen will, wie sie diesen Aufzug
sabotieren kann.
Ja, dann kannst du auch fragen, gibt es eine Möglichkeit, diesen Aufzug zu sabotieren, damit die uns verfolgenden Orks dann in die Tiefe stürzen? Und dann kann ich sagen, ja, mach eine Probe auf das und das und dann passiert das. Bla. Aber dafür muss ich nicht erklären, wie der Aufzug funktioniert.
Ja, ich gebe zu, dass das was ist, woran ich Spaß habe, mir dann zu überlegen, wie kann das funktionieren. Ich bin auch keine Ingenieurin, deswegen muss es nicht zwingend Sinn ergeben, was ich mir dann ausdenke. Aber
gut, siehst du, wenn das jetzt, ich habe ja viel zu kurz Biologie studiert, aber ich habe ja ein grundlegendes Interesse. Wenn das jetzt darum ginge, wie funktioniert der Verdauungstrakt von diesem Monster, dann hätte ich mir was ausgedacht. Ja, dann wäre mir was eingefallen, aber nee, nicht bei irgendwelchen Zahnrädern. Das ist ein bisschen langweilig.
Ich erinnere mich bis heute, dass ich irgendwann mal in der SL gesagt habe, nein, das akzeptiere ich nicht, als sie mir sagte, ich habe mir mit einem Langbogen in den Fuß geschossen.
Du warst die SL, nein?
Nein, ich war die Spielerin. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt durchaus schon mal einen Langbogen geschossen gehabt, die Spielleitung nicht. Und ich war so, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Also so sehr kann man nicht patzen.
Ach so, die SL hat dir gesagt, du hast dir den Fuß geschossen.
Ja, ich habe gepatzt und dann so, ja, du hast dir den Fuß geschossen. So, wie soll das möglich sein?
Also Maike, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre und ich kann mir schon vorstellen, dass du dir mit einem Langbogen in den Fuß schießt.
Üble Nachrede. Okay, wenn es eine Person gäbe, die das schaffen würde, dann wäre es ich. Das ist korrekt.
Der Pfeil kann ja irgendwo abdotzen und dann doch. Der muss ja nicht direkt von dem Bogen in deinen Fuß.
Das ist korrekt, okay, ja. Ich gebe es zu. Und ich erinnere mich da sehr gut dran, weil ich mich hinterher darüber geärgert habe, dass ich das gemacht habe, weil das so kacke ist. Oder dass ich irgendwann mal gesagt habe, mir wurde gesagt, dein Charakter hat XY nicht geschafft. Aber es ist nur die Spezialisierung von meinem Charakter. Das ist unrealistisch, dass sie das nicht geschafft hat.
Langbogen ist das untere Ende des Bogens, das bestimmt einen Fachbegriff hat. Ist auf Höhe von deinem Fuß, oder wie ist das? Und du spannst den mit deinem Fuß, oder?
Nein. Aber ein Langbogen hat einen solchen Zug, dass du beginnst den zwar mit nach unten, also es gibt verschiedene Arten und Weisen, den zu spannen. Und einer davon beginnt man den Bogen zu spannen, während er leicht gesenkt ist. Aber ich glaube, das ist keine, die besonders effektiv ist. Also man bringt diesen Bogen nicht auf Spannung, so dass der Pfeil dann tatsächlich durch den Fuß ginge, in einer Haltung, bei der Pfeil nach unten zeigt.
Er kann dir aus der Hand gerutscht und dir einfach in den Fuß gefallen. Das ist auch,
war ein
auch,
sehr scharfer auch, Pfeil.
Das ist aber auch, tut auch weh. Ja. Stell dir mal vor, dir fällt ein Küchenmesser auf den Fuß.
Ja.
Ja, stell dir mal vor. Man stellt sich es gerade vor.
Aha, ja, ja.
Ist nicht so schön.
Ja, hängt davon ab, wie schwer das Messer ist und wie scharf es ist.
Ja, also der Pfeil wird nicht so scharf sein, aber schwer, oder? Also,
nö.
Nicht? Wie viel wiegt ein Langbogenpfeil?
Soll ich das jetzt googeln?
Wiegt der mehr als ein Küchenmesser? Ein Küchenmesser wiegt ja wirklich nicht viel.
Also hängt davon ab, was, so ein kleines Knippchen, dann wiegt der Pfeil mehr. Aber mein japanisches Santoku-Messer wiegt mehr als ein Pfeil.
Alles klar. Ich würde sagen, das hast du geschenkt bekommen, ne? Von Patricia.
Ja, ja, und das ist super.
Sag mal danke.
Danke, Patricia. Ich liebe dieses Messer.
Ich würde aber sagen, das besprechen wir dann im zweiten Teil dieses Podcasts, wenn wir all unsere Küchenutensilien hier ausgebreitet haben und einzeln durchmessen und euch informieren darüber, was die schwersten, leichtesten und schärfsten davon und sind. Und
welche davon am gefährlichsten sind, wenn ihr sie auf euren Fuß fallen lasst. Ja.
Wenn ihr euch freiwillig melden wollt als Versuchskaninchen für dieses Experiment, schreibt an...
Du glaubst, wir kriegen noch genug zusammen für einen zweiten Teil?
Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird schwer für das Video 10 Punkte zu finden. Vielleicht werden es nur 5 oder 7.
Aber das hier ist ja auch eine Chance für Leute, dann irgendwie noch Vorschläge zu machen, wenn dieser Podcast raus ist. Entweder auf Patreon Kommentare zu schreiben oder auf unserem Discord was dazu zu schreiben.
Genau.
Kommentare sind sowieso gut.
Immer, ja. Wir lesen die auch.
Ja, und manchmal antworten
wir. Wenn sie nicht zu lang sind. Okay, der Hund hat wieder gefurzt. Oh, lass uns diesen Raum verlassen.
Das ist also die härteste Waffe in diesem Haus. Boah, ist der Arsch von denen, die ich fürchte.
Wenn dir das auf den Fuß fällt, dann puh.
Das ist auch schon mal passiert. Gut, ich mache dann hier jetzt mal aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Verzeiht unser kontinuierliches Abschweifen, aber vielleicht war es leicht unterhaltsam. Bis dann.
Tschüss. Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.